Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. 2 Monate vor seinem 104. Geburtstag ist der Journalist und Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller heute in Paris gestorben. Ihm widmen wir uns im ersten Teil unseres Fazits. Berichten dann von der heutigen Großdemonstration gegen den Gazakrieg in Berlin und liefern noch 2 Live-Kritiken wichtiger Premieren. Mit seinen 103 Jahren hat Georg Stefan Troller noch bis vor einer Woche gearbeitet. Täglich hat er mit Unterstützung einer Mitarbeiterin geschrieben, unter anderem die monatliche Kolumne Literarische Welt in der Tageszeitung Welt. Troller war Österreicher mit amerikanischem Pass und Wohnsitz in Paris. Ein begnadeter Fragensteller und Meister kurzer Sätze.
Ich gelte überall als Ausländer, auch in Paris.
1921 begann Georg Stefan Trollers Leben in Wien. Als Jahrhundertzeuge hat er große Umbrüche erlebt und er hat sie im Fernsehen, in Büchern und in seiner Autobiografie wirklich meisterhaft dokumentiert. Das Pariser Journal und die Sendung Personenbeschreibung sind Klassiker und Vorbilder für mehrere Generationen von JournalistInnen. Troller beschrieb seine Dokumentationen mal als Auslegung der Realität.
Auslegung der Realität, ja. Das war mein Ding, meine Sache. Blieb es Realität? Blieb es Wirklichkeit? Das weiß ich nicht, aber es wurde Wahrheit.
Leben und Werk des Wahrheitssuchers Georg Stefan Troller hat Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Pariser Sorbonne, intensiv verfolgt, aber auch mit ihm befreundet. Heute verabschiedet er sich mit einem Nachruf. Liebe, Lust und Abenteuer heißt eines der Bücher von Georg Stefan Troller und in einem Zeitinterview ergänzte er selbst: Das ist doch alles, wonach ich strebte.
In der Tat, es war ein abenteuerliches Leben, das der 1921 im Wiener Fetzenviertel als Sohn eines jüdischen Pelzhändlers geborene Georg Stefan Troller gelebt hat. Ein Leben, das, wäre es nach dem Willen der 1938 in Österreich einmarschierten Nazis gegangen, gar nicht so lange hätte dauern dürfen. Troller entzog sich mit seinem Bruder dem sicheren Tod durch Flucht, geradezu im letzten Augenblick und durch die Hintertür des Elternhauses. Zuerst in die Tschechoslowakei, dann nach Frankreich, wo er interniert wurde, sich wieder dünne machen konnte und dann mit Glück von Marseille aus eine Passage in die USA ergatterte. Das alles hat er selbst erzählt in seinem 2009 erschienenen Erinnerungsbuch Selbstbeschreibung, vor allem aber in der großartigen Filmtrilogie über Flucht und Exil, Wohin und Zurück aus den 1980er Jahren unter der meisterhaften Regie von Axel Corti. Als diese Trilogie 2015 wieder in die französischen Kinos kam, bescherte ihm das den späten und verdienten Triumph in seiner Wahlheimat Frankreich in Paris. Kein geringerer als der von Troller so geschätzte Claude Lanzmann feierte diesen Film als ein großes Lehrstück in Sachen Kino, Geschichte, Humanität. In den USA angekommen, floh Georg Stefan Troller abermals. Das Milieu der jüdischen Emigration in New York, wo man, so Troller, bei Sachertochter und Mocker von der Wiener Heimat träumte, raubte dem jungen Mann, der sein Leben lang selbst mit Nostalgie der Wiener Kindheit nachhing, den Atem. Er wurde amerikanischer Soldat, amerikanischer Staatsbürger, den Pass trug er bis zum Lebensende stets bei sich, selbst in der Tasche seines Morgenrocks hatte er ihn zur Hand und nahm über Sizilien, Österreich bis München und Dachau als Vernehmungsoffizier an der Befreiung Europas teil. Rückkehr in die USA, Studium der Theaterwissenschaften in Los Angeles, aber Ende der 40er Jahre ist George Stephen, das ist jetzt sein offizieller Name, dann doch wieder zurück in Europa, in Paris.
Es lässt sich nur mit Europa-Sehnsucht definieren. Ich habe meine Studien drüben gemacht und bin zurück, sobald ich konnte. Ich wollte an diesem Schicksal Europas Anteil haben. Aus Zugehörigkeitsgefühl und hat irgendwas mit Schicksal zu tun. Schicksalsgemeinschaft mit Europa.
Aus der geplanten Doktorarbeit an der Sorbonne wird nichts, aber Troller arbeitet fürs amerikanische Radio, produziert deutschsprachige Sendungen, die ins Umerziehungsgebiet Deutschland-West ausgestrahlt werden. George konnte stundenlang von diesen Jahren erzählen, ohne sich je zu wiederholen. Und auch von jenem unglaublichen Zufall, der ihn in den 50er Jahren von heute auf morgen für die ARD zum Autor des legendären Pariser Journals machte, indem er ein romantisches, bohemhaftes, quicklebendiges und so ganz und gar nicht verklemmtes Paris zeigte und vor allem dessen Bewohner, von Juliette Gréco bis zum Clochard. Das Pariser Journal machte Troller unterdessen zum Dokumentarfilmer, zu einem der wichtigsten und originellsten der Fernsehgeschichte.
Und das Fernsehen musste eigens für mich erfunden werden, weil ich sonst keinen Beruf gehabt hätte, der mich befriedigt.
Meinte Troller späterhin so kokettierend wie ironisch. Für das ZDF drehte er bis in die 90er Jahre 70 Personenbeschreibungen, die Troller selbst mit Recht als sein Hauptwerk ansah. Von Woody Allen und Mohammed Ali über Orson Welles und Catherine Deneuve bis hin zu kleinen Starlets, Massenmördern in der Todeszelle, Vietnam-Veteranen. Troller hörte ihnen zu, brachte sie dazu, vor der Kamera sie selbst zu sein und blieb selbst stets unsichtbar. Nur seine wunderbar sonore Stimme rhythmisierte diese feinsinnigen filmischen Porträts. Als Menschenfresser hat er sich selbst gelegentlich bezeichnet. Und das war er. Ein liebender Menschenfresser, der von den anderen wissen wollte, wer sie waren, um am Ende vielleicht zu verstehen, wer er selbst, der aus seiner Heimat Vertriebene war.
Die meisten Leute leben ja gar nicht mehr dort, wo sie geboren sind. Die haben dieses Heimatgefühl gar nicht mehr. Heimat ist eine sentimentale Angelegenheit von uns Vergangenen, von uns Alten. Aber wenn Sie mich schon so fragen, Heimat ist natürlich identisch mit der Kindheit. Und da, wo man aufgewachsen ist, wo man zum ersten Mal die Dinge benannt hat und herausgefunden hat, dass sie einen Namen haben, also einem gehören können, da ist Heimat, ja. An anderen Ländern, ich habe ja auch lange in Amerika gelebt, gewöhnt man sich ein. In Frankreich habe ich ja meine Familie, fühlt sich dort zu Hause. Heimat, dieses Wort, das es in anderen Sprachen gar nicht gibt, kann es nicht sein.
Die Stadt Paris indes, die Georg Stefan Troller Heimat nicht sein konnte, der er aber eine ganze Reihe unvergesslicher Reportagen, Filme und Fotografien gewidmet hat und die ihm in seiner kunterbunten Wohnung unterm Dach in der Nähe des Eiffelturms zu Füßen lag, hatte eine Heimat in ihm gefunden, in seinen zahllosen und bezaubernden Paris-Büchern. Sie ist nun wie wir, die wir Paris mit und durch George liebten und zu sehen gelernt hatten, verwaist.
Jürgen Ritte über den mit 103 Jahren verstorbenen Georg Stefan Troller. Und wir wollen weitere Facetten dieser Jahrhundertpersönlichkeit aufscheinen lassen. Jetzt im Gespräch mit einem Mann, der auch oft in der gerade beschriebenen Pariser Wohnung von Georg Stefan Troller war, der ihm bis zuletzt sehr nahe stand, der österreichisch-amerikanische Schriftsteller Peter Stefan Jung. Ich habe ihn kurz vor der Sendung in Paris erreicht. Guten Abend, Herr Jung.
Guten Abend, es freut mich, dass Sie anrufen an diesem traurigen Tag.
Ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wann und wie haben Sie Georg Stefan Troller eigentlich kennengelernt?
Wir kennen uns, ich würde sagen, seit ich in Paris angekommen bin. Ich habe ihn sofort gesucht und aufgesucht. Ich hatte damals auch eine Filmkolumne in einer Schweizer Zeitschrift Du, wo ich mit sogenannten Prominenten ins Kino ging. Und da kam er sofort mir in den Sinn. Und ich bin ihm einfach auf die Spur gekommen und ihm nachgelaufen. Und dann haben wir uns von da an, ich würde sagen, das ist jetzt 35 Jahre her, nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich habe ihn geliebt. Das kann man ruhig so sagen, auch wenn es sentimental ist.
Er war im Grunde ein Vertreter Ihrer Vatergeneration, 30 Jahre älter als Sie. Ein Interview ist wie eine Freundschaft, hat Troller mal gesagt. Und Sie haben ihn vor 4 Jahren für das Internationale Literaturfestival Berlin interviewt. Dieses sehr persönliche Gespräch kann man noch bei YouTube sehen unter dem Titel Der Dichter des Films. Warum war er das, ein Dichter des Films?
Ja, das beschreibt er eigentlich sehr gut in diesem Gespräch mit mir. Er hat den Dokumentarfilm nicht nur als ein schnelles Abfilmen seines Gegenübers empfunden, sondern hat danach noch wochenlang an den Filmen gebaut, geschnitten, geändert. Er hat es dann doch als Gesamtkunstwerk gesehen. Ich glaube schon, dass seine Bedeutung auch deshalb so groß ist, weil er diese Filme so unendlich ernst genommen hat. Er hat gesagt, Literatur, Malerei, sogar Bildhauerei, Dramaturgie in jeder Form flossen dann in diese Filme ein. Und am Schneidetisch hat sich etwas ergeben und dann plötzlich sagte er, ja, ich war der Dichter des Films. Dann habe ich gesagt, naja, du bist ab heute für mich der Dichter des Films. Andererseits hat er aber auch in diesem selben Gespräch, das Sie jetzt erwähnt haben, gemeint, er müsste doch noch ein Buch schreiben. Da war er 100 Jahre alt, also das ist jetzt 3 Jahre her. Ich müsste mal doch ein Buch schreiben, wer der wahre Troller war.
Ja.
Und dieses Buch hätte ich natürlich sehr gerne gelesen, wobei es offenbar Tagebücher gibt, an die er mich dann nie rangelassen hat. Ich glaube aber nicht zuletzt, weil er sie nicht mehr finden konnte. In seiner Wohnung herrschte doch ein ziemlicher Chaosberg, in den er selber gar nicht mehr eindringen konnte. Und ich hoffe nur sehr, sehr, dass diese Tagebücher dann doch irgendwann auftauchen, wenn wir alle das Recht haben, in die Wohnung mal zu gehen und zu suchen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass da noch Schätze zu heben sind.
Sie haben gerade auch diese ungewöhnliche Dramaturgie seiner Filme als Gesamtkunstwerk beschrieben. Und wie er arbeitet, das wussten natürlich auch die ganzen prominenten Gesprächspartner, die er vor seine Kamera geholt hat, unter anderem den Schriftsteller Thomas Brasch. Und da ziehe ich mal zu dieser Szene über Brasch eine Passage aus dem Interview mit Ihnen heraus.
Brasch hasste uns. Und Brasch sagte so etwas wie: Dieses ganze Fernsehen ist wie ein großes Restaurant. Sie sind der Kellner und ich bin der Schnitzel. Und ich sagte, na ja, Hauptsache ist, dass das Schnitzel gut schmeckt. Gut schmeckt. Und er sagte, na ja, da haben Sie ja genug herumgekocht dabei, ja, oder sowas, ja. Und dann sagte ich, na ja, Hauptsache ist, dass das Schnitzel nach Ihnen schmeckt. Und er sagte, das tut es nicht. Es schmeckt danach, wie Sie mich sehen, ja, und das ist etwas anderes. Und ich sagte, danke, Ende der Vorstellung.
Ja, das ist ja eine sehr schöne Selbstbeschreibung, die Sie da bekommen haben.
Ja, ich höre jetzt in dieser Stimme diese unerhörte, die auch Jürgen Ritte angesprochen hat, sonore, vielschichtige Tonlage, die wirklich seine eigene war. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum seine Filme außerhalb des deutschen Sprachraums niemals bekannt wurden. Er ist ja sogar in dem Land, in dem er jetzt 70 Jahre gelebt hat, nämlich in Frankreich, in Paris, unbekannt. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Also das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie sehr seine Sprache und seine Art zu sprechen ihn ausgemacht haben. Das funktioniert nicht in anderen Ländern.
Sie haben ihn ja auch auf seine manchmal etwas, so haben Sie es genannt, aggressive Fragetechnik angesprochen. An was haben Sie dabei gedacht?
Ja, dass es doch so ist, dass er manchmal wie ein, wie kann man das nennen, ja, ein Arzt, der nicht zu sehr sich sentimental mit diesen Menschen auseinandersetzen will, sehr direkt ins Zentrum eindringen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliert habe.
Er wollte sich nicht zu sehr gemein machen.
Ja, aber gleichzeitig musste er ja unheimlich viel herausholen. Er hat aus den Leuten Dinge herausgeholt, und das werden Sie in allen seinen Porträts sehen, die andere nicht, also besonders bei den Prominenten, andere nicht und nie herausgefunden haben. Er war einfach das, was Dritte angesprochen hat, das mit dem Menschenfresser. Er wollte wirklich alles wissen. Da muss man irgendwie kalt bleiben und aggressiv sein, weil sonst hat man ja Mitleid mit dem, den man da seziert.
Mhm.
Und er hat seziert. Er war unerbittlich.
Was war für Sie das eindrücklichste Gespräch?
Sie meinen von allen seinen Filmen?
Von den Porträtfilmen.
Es gibt zum Beispiel diesen einen Film, ich weiß jetzt leider den Titel nicht, wo er mit einem schwer verletzten Vietnam-Veteranen ein Porträt gemacht hat, also einem sogenannten Unbekannten. Und da zieht es einem die Schuhe aus. Aber wenn er zum Beispiel mit Charles Bukowski spricht, dann ist das 1:1, als wären die beiden seit Jahrzehnten bekannt. Dabei hat er ihn gerade am Tag vorher kennengelernt. Mhm. Also er war ein unendlicher Meister des Interviews und des Menschenbeobachtens und ihnen alles herauskitzelns. Das kann man sich kaum vorstellen. Er war, wie man auf Englisch sagt, one in a million. Vielleicht war er sogar one in a billion. Er war einfach ein Phänomen. Was mich fasziniert hat, war nicht einmal eine Geschichte zweimal von ihm zu hören. Auch zu wissen, was er einem schon erzählt hatte. Dass er bis jetzt, bis zu 103, das Gedächtnis so klar hatte. Das ist ein Vorbild für uns alle. Ob wir das alle je schaffen, ist eine andere Frage.
Worüber haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?
Ja, das allerletzte Gespräch war, würde ich doch sagen, ein trauriges, weil er mir gesagt hat, dass er, wenn er die Zeitung liest, er hat ja täglich die New York Times gelesen, nicht auf Internet, er hatte nie einen Computer, konnte damit absolut nicht umgehen. Er hatte aber jeden Tag die New York Times als Druckblatt vor sich liegen und hat mir gesagt, er liest nicht mehr die Artikel. Das ist ihm noch nie im Leben passiert, dass er sich einfach nicht mehr interessiert. Und wie ich das gehört habe, habe ich gewusst, jetzt ist etwas verändert, jetzt passiert etwas. Und das allerletzte Mal, als ich bei ihm war, das ist jetzt vor knapp 3 Wochen, hat er zu mir ganz klar gesagt, Peter, ich habe genug. Und dann habe ich so die Hand auf seine gelegt und nichts geantwortet. Nicht zuletzt, weil er wahnsinnig schlecht gehört hat am Schluss. Also er hätte meine Antwort gar nicht gehört. Aber da habe ich gewusst, jetzt ist es nicht mehr lange. Ausgerechnet von ihm das zu hören, der das Leben so geliebt hat, wie kaum jemand, den Sie jemals kennenlernen werden.
Der Schriftsteller Peter Stefan Jung heute Abend in Paris zum Tod seines Freundes und Vorbildes Georg Stefan Troller. Herr Jung.
Ja, so kann man das sagen.
Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Danke.
Übrigens gibt es einige der Filme von und über Georg Stefan Troller in einer sehr schönen DVD-Jubiläumsbox des Filmarchivs Austria. Zwischen 60 und 100.000 Menschen sind heute in Berlin gegen den Gazakrieg und für Frieden im Nahen Osten auf die Straße gegangen. Es war die größte Demonstration seit 2 Jahren zu diesem Konflikt in Deutschland. Seit Wochen hatte ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen dafür mobilisiert. Und parallel dazu gab es in Berlin-Kreuzberg eine weitere kleinere Gaza-Demonstration mit so circa 1.500 Menschen. Die wurde aufgrund von Straftaten von der Polizei aufgelöst. Unsere Kollegin Rieke van Kleef hat die Großdemonstration seit heute Mittag verfolgt. Sie kommt gerade vom musikalischen Programm, das dann am Abend folgte. Hallo Rieke.
Ja, schönen guten Abend.
2 Jahre nach dem Überfall der Hamas auf Israel scheint in der deutschen Gesellschaft derzeit die Stimmung zu kippen. Das durch die israelischen Reaktionen ausgelöste Leid in Gaza besorgt immer mehr Menschen. Und die Frage bei so einer großen Demo war ja, äußert sich dieses Kippen und wenn ja, wie? Wie war die Stimmung heute Nachmittag?
Ja, dieses Kippen war heute deutlich spürbar und zeigt sich ja auch an Zahlen des ZDF-Politbarometers, die immer wieder auch in den Demoreden heute referenziert wurden, die besagen, dass eine große Mehrheit der Deutschen das Vorgehen Israels in Gaza für nicht gerechtfertigt hält. Und so fänden es beispielsweise 83% richtig, wenn Deutschland Israel keine Waffen mehr liefere. Und dementsprechend heterogen war heute auch die Gruppe der Demonstrierenden. Es gab Menschen wirklich jeden Alters, von Kindern bis SeniorInnen, Menschen in Küfje, in Verdi-Westen, mit GEW-Flaggen und Omas gegen Rechtsschildern. Und ich bin im Laufe des Tages mit vielen verschiedenen Demonstrierenden ins Gespräch gekommen, beispielsweise Juden und Jüdinnen, die sich dagegen stellen, dass, so ihr Eindruck, in ihrem Namen Kriegsverbrechen begangen werden würden. Und eine besonders berührende Unterhaltung hatte ich beispielsweise mit einer 60-jährigen Teilnehmerin, die während der anschließenden Kundgebung in der ersten Reihe stand.
Ich bin Palästinenserin und ich will rückkehren nach Palästina. Und ich will, dass unsere Stimme jetzt in ganz Deutschland zu hören. Mehr kann ich nicht, ich kann nicht mehr.
Ja, ich finde, da hört man schon sehr die Emotionalität, die mich auch ergriffen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und die viele heute verbunden hat. Und es waren aber eben nicht nur Betroffene da oder Menschen, die um ihre Angehörigen trauerten und bangten, sondern auch viele, die heute zum ersten Mal für dieses Thema auf die Straße gegangen sind, beispielsweise diese 31-jährige Berlinerin.
Dass so viele auch weitere europäische Staaten Palästina als Staat anerkannt haben und Deutschland einfach noch nicht nachgezogen ist, war jetzt für mich auch so ein Punkt zu sagen, okay, vielleicht nochmal der Regierung irgendwie da ein Zeichen zu setzen.
Was gab es denn an konkreten Forderungen, also und an wen richteten sich die?
Ja, zu den Kernforderungen der Demo gehörten unter anderem die Verwendung aller zur Verfügung stehenden Mittel, um den ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe zu ermöglichen, sowie die sofortige und dauerhafte Durchsetzung eines Waffenstillstandes. Das umschließt auch die Forderung zur sofortigen Beendigung jeglicher Waffenlieferungen an die israelische Regierung von deutscher Seite. Und zu den Forderungen habe ich auch mit dem Mitinitiator und Musiker Michael Barenboim sprechen können.
Die Lage in Palästina insgesamt und in Gaza insbesondere ist natürlich absolut schlimm. Und dieser Völkermord muss beendet werden, und zwar am besten gestern und vor 2 Jahren. Aber nun sind wir jetzt hier und wir müssen alles dafür tun, damit der so schnell wie möglich beendet wird und dann auch die Mitschuldigen zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, und die InitiatorInnen haben auch auf die Situation in Deutschland geblickt. Ihnen war es nämlich ebenfalls ein Anliegen, ein Zeichen für die Meinungs-, Versammlungs- und Wissenschaftsfreiheit zu setzen, welche die aufrufenden Bündnisse in Deutschland hinsichtlich des Umgangs mit Palästina-solidarischen Protesten kritisch bewerten.
Die Polizei war ja mit einem Großaufgebot im Einsatz. Antisemitische Parolen und auch andere verfassungswidrige Äußerungen oder auch Zeichen sollten verhindert bzw. unterbunden werden. Gab es Zwischenfälle bei der Großdemo?
Ja, die VeranstalterInnen haben im Vorfeld berichtet, dass es durchaus eine Kernaufgabe im Vorfeld war, Vertrauen aufzubauen, um ein möglichst breites Bündnis bilden zu können und um etwaige Vorfälle zu verhindern und eine entsprechende Atmosphäre gewährleisten zu können, wurde laut den InitiatorInnen Awareness-Konzepte erarbeitet und OrdnerInnen sehr gezielt ausgewählt. Ich finde, das hat man gemerkt. Es gab zwar hier und da vereinzelte verbale Auseinandersetzungen mit wenigen GegendemonstrantInnen, aber die Stimmung insgesamt würde ich als sehr friedlich beschreiben. Auf den Bühnen gab es durchaus scharfe Äußerungen und Kritik, die ich aber vor dem Hintergrund der Betroffenheit der SprecherInnen nachvollziehbar fand. Und vorherrschend war dann doch eben die Trauer, die Wut und das Unverständnis der Menschen angesichts des Leids der PalästinenserInnen. Und zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, aber wie am Moritzplatz, kam es meines Wissens im Rahmen dieser Demonstration nicht.
Es waren auch einige bekannte Musikerinnen und Musiker dabei. Wie haben die sich positioniert?
Ja, besonders war heute in jedem Fall, dass zum ersten Mal so viele bekannte MusikerInnen gemeinsam auf der Bühne standen, um sich mit der Zivilbevölkerung in Palästina zu solidarisieren. Darunter als Überraschungsgast auch der bekannte Rapper Shi'Agu. Presseinterviews haben die von mir kontaktierten KünstlerInnen heute nicht gegeben. Da schien es eine Einigkeit zu geben. Das sei laut Markus Steiger, einem der Mitinitiatoren, der selbst lange in der Musikindustrie gearbeitet hat, aber auch nicht sehr verwunderlich.
Künstlerinnen und Künstler sind keine Politiker. Das hier ist ein hochgradig vermietetes Gelände. Und aus dem Grund kann ich es schon nachvollziehen, dass wenn man sich einfach auf dem Themengebiet, auf dem auch einem sehr, sehr viel falsch ausgelegt werden kann, halt eben dann mit Äußerungen zurückhält.
Ja, und neben der Tatsache, dass es eben nicht die Aufgabe der MusikerInnen sei, politische Einordnung vorzunehmen, müsste man auch bedenken, dass einige eventuell auch finanzielle Einbußen befürchten, da in der Vergangenheit KünstlerInnen beispielsweise schon von Veranstaltungen ausgeladen wurden, wenn sie sich zu diesem Thema geäußert haben. Dass diese MusikerInnen sich heute diese Bühne geteilt haben, ist ja aber auch vielleicht schon Statement genug.
Um die 100.000 Menschen demonstrierten also heute in Berlin gegen Menschenrechtsverletzungen in Palästina und Israel sowie für einen Waffenstillstand. Rieke van Kleef hat uns das Geschehen zusammengefasst. Vielen Dank dafür.
Ja, schönen Abend noch.
Wir waren heute Abend auch im Theater. Diese Musik hier bringt uns schon mal direkt ins Berliner Ensemble zu Barry Koskis neuem Abend über Franz Kafka. ein talmudisches Tingeltangel rund um Kafkas Prozess. So heißt die neue, inzwischen zweite große Produktion von Barry Kosky am Berliner Ensemble. Und das Tingeltangel, das klingt ja hier schon musikalisch an. Kosky bleibt im selben Zeitrahmen wie vorher bei der Drei-Groschen-Oper und konzentriert sich diesmal auf die jüdische Identität von Franz Kafka. Neben anderen Texten spielt dabei der Prozess eine wesentliche Rolle.
An einem frühen Wintervormittag, draußen viel Schnee im trüben Licht, saß ich trotz der frühen Stunde schon äußerst müde in meinem Büro. Der Gedanke an den Prozess verließ mich nicht mehr. Wäre ich allein in der Welt gewesen, hätte ich den Prozess leicht missachten können, wenn es allerdings auch sicher war, dass dann der Prozess überhaupt nicht entstanden wäre. Öfters schon hatte ich überlegt, ob ich nicht selber eine Verteidigungsschrift ausarbeite und bei Gericht einreiche. Schon einen Monat lang hatte mich der Advokat nicht mehr zu sich berufen. Und auch bei keiner der früheren Besprechungen hatte ich den Eindruck gehabt, dass dieser Mann viel für mich erreichen könne. Es war unbedingt nötig, dass ich selbst eingriff. Vor allem wäre es, wenn etwas erreicht werden sollte, unbedingt nötig, jeden Gedanken an eine mögliche Schuld von vornherein abzulehnen. Es gab keine Schuld.
Katrin Welisch spielt Kafkas Protagonisten Josef K. oder auch Kafka selbst, das weiß André Mumot nach der heutigen Premiere jetzt live im Fazitstudio. Hallo André, guten Abend.
Guten Abend.
Laute und leise Töne scheint dieser Abend ja zu haben, nachdenklich, humorvoll und sehr musikalisch. Ist das eine Art Revue?
Es ist auch ein bisschen eine Art Revue, weil sich Barry Kosky hier wirklich mit dem auseinandergesetzt hat, was Kafka mit seiner eigenen jüdischen Identität verbunden hat. Und das war wohl nicht zuletzt auch das jiddische Theater, das jiddische Vaudeville und Unterhaltungstheater, die jiddischen Operetten, die er sich in Prag angeschaut hat und wo eben auch sehr frivole und witzige Songs gesungen wurden. Und die werden an diesem Abend eben auch aufgeführt. Es wird aber auch Bach gespielt, wie wir es gerade gehört haben, in so einer verswingten Version, was sehr, sehr schön ist. Und dann kommt auch noch die Dichterliebe von Schumann dazu, die eine Rolle spielt, weil eben da Texte von Heinrich Heine vertont wurden, der eben ein assimilierter Jude war, wie eben auch Franz Kafka, der auf Deutsch gelebt, geschrieben, gedacht hat.
Und welche Geschichten erzählt Barry Kosky jetzt?
Er erzählt überraschenderweise vor allen Dingen den Prozess. Das ist eine Adaption des Romans Der Prozess auf der Bühne. Dieser Roman wird aber eben immer wieder unterbrochen durch diese musikalischen Intermezzi, aber eben auch durch kürzere Passagen aus anderen Texten, zum Beispiel aus der Strafkolonie von Kafka, aber eben auch durch diesen Gesang der Schumann-Lieder, die unterlegt werden den Szenen des sterbenden Kafkas im Sanatorium. Also Katrin Welisch spielt diese Figur des Josef K. und dann sehen wir sie immer wieder in diesen Sterbeszenen. Darüber werden Tagebucheinträge von Kafka eingeblendet und dazu singt eben die wunderbare Sopranistin Alma Sadeh diese Songs oder diese Lieder, muss man sagen, von Schumann, allerdings in einer jiddischen Übersetzung. Dieser Abend findet auf Deutsch, auf Jiddisch und zum Teil sogar auf Hebräisch statt.
Alma Sadeh, also als letzte Lebensgefährtin, Dora Diamant,
genau,
von Kafka. Sie ist Ensemblemitglied der Komischen Oper, an der Kosky ja mal Intendant war und kommt nun zusammen mit Ensemblemitgliedern des Berliner Ensembles, darunter Constanze Becker. Überzeugende Gruppendynamik?
Oh ja, eine sehr überzeugende Gruppendynamik. Da kommen wunderbare Menschen zusammen auf der Bühne im Mittelpunkt. Das muss man vielleicht jetzt erstmal wirklich sagen. Katrin Welisch, die an diesem Abend gefeiert wurde. Ich möchte auch mal mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, Katrin Welisch ist eine der aufregendsten und besten und großartigsten Theaterschauspielerinnen, die wir im deutschsprachigen Raum haben, weil sie komisch sein kann, auch krawallig komisch, aber mit einer ungeheuren Feinheit der Gesten und der mimischen Qualität, die sie hat. Das ist eine großartige Schauspielerei, die sie heute liefert und diesen fast 3 Stunden ohne Pause steht sie die gesamte Zeit auf der Bühne und spielt und schwitzt und ist witzig und ist ungeheuer ergreifend auch gleichzeitig.
Koskis Inszenierungen haben ja oft auch einen großen Schauwert. Was gibt's denn da so noch zu sehen?
Das ist erstmal relativ übersichtlich. Das ist eine schlichte Bühne, in die dann so Säulen, Kronleuchter und Gebetsbänke geschoben und gebracht werden. Barry Koski hat die Bühne zusammen mit Katrin Leatak selbst entworfen. Später wird's dann opulenter. Da gibt's eine Kulisse mit beschriebenen Wänden und einer gewaltigen, so einem gewaltigen Synagogenschrein auch. Also diese jüdische Kultur, mit der sich Kafka auch selbst kritisch auseinandergesetzt hat, wird immer wieder in diesen Abend hineingebracht. Da gibt es dann aber auch stepptanzende Rabbis. Das ist hinreißend, das ist ganz wunderschön anzusehen. Wie gesagt, es wird ganz viel auch in Jüdisch gesungen. Aber ich muss wirklich sagen, dass das ein begeisternder Abend war, ein faszinierender, ein großer Theaterabend meiner Meinung nach, aus verschiedenen Gründen. Das erste ist aber wirklich die ungeheure Genauigkeit der Schauspielerführung von Barry Koski. Das habe ich schon lange nicht mehr so gut bei diesem Regisseur, der eigentlich immer das sehr gut macht, gesehen, wie hier wirklich fein kleine Gesten in Szenen hineingebracht werden, die auf dem Papier erstmal was Trockenes haben. Die Bereitschaft, das mit Humor anzureichern und dabei aber trotzdem das überhaupt nicht zu verharmlosen, worum es bei Kafka geht, diese existenzielle Tragik, die wird nicht draufgesetzt, die wird angespielt, die wird komödiantisch unterbrochen und wirkt dann umso stärker und intensiver an diesem Abend. Ich habe, das ist auch so ein Superlativ, den ich jetzt mal einbringe, so eine gute Kafka-Adaption auf dem Theater noch nicht gesehen. Es gibt viele, es findet immer wieder statt. Es ist oft sehr anstrengend, weil es immer noch tragischer und noch tragischer und noch tragischer sein soll. Und ich glaube, Koski versteht diesen Autor auch mit seinem Sinn für die bizarre, groteske Komik und das Selbstironische auch der tragikomischen Hauptfigur sehr, sehr gut. Und das hat sich heute wirklich auf fantastische Weise auf der Bühne auch dargestellt.
Standing Ovations im Berliner Ensemble?
Standing Ovations, ich würde sagen, fast das gesamte Publikum hat gestanden, vor allen Dingen für Katrin Welisch, aber auch alle anderen Darsteller. Ich möchte mal Gabriel Schneider erwähnen, der zum Beispiel das Fräulein Bürstner spielt und singt, also die frivole Zimmernachbarin von Josef K. Fantastisch ist das, weil es eben auch nie albern ist. Es ist nie zu laut, es ist nie aufdringlich. Da wird wirklich mit so feinen Gesten gearbeitet und dieses Kafka-Universum wird so greifbar und gleichzeitig durch diesen Rückgriff auf die jüdische Identität auch noch angereichert. Das ist ein hinreißender, großer Theaterabend.
André Mumot über den neuen Kafka-Abend von Barry Koski am Berliner Ensemble. Volle Pulle Begeisterung.
Allerdings.
Danke. Alles neu an der Hamburgischen Staatsoper. Gestern hat die Zeitschrift Opernwelt ja ihre Saisonbilanz veröffentlicht. Wir haben über das Opernhaus des Jahres berichtet. Heute nun steht der Regisseur des Jahres im Mittelpunkt. Der Regisseur des Jahres, Tobias Kratzer. Gekürt für seine Inszenierungen von Wagners Rheingold in München und Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten in Berlin. Das passte zum gestrigen Tag, an dem Kratzer seine neue Intendanz in Hamburg gefeiert hat mit einer großen Show und einem bis in die nachdauernden Rahmenprogramm. Heute legte er nach mit seiner ersten Premiere Robert Schumanns Weltliches Oratorium, Das Paradies und die Peri. Ein Ausschnitt aus Robert Schumanns Das Paradies und die Peri, inszeniert von Tobias Kratzer an der Hamburger Staatsoper. Was hat Kratzer eigentlich so begeistert an diesem Stück?
Den Schumann finde ich tatsächlich ein Stück, was ungeheuer klangschön ist, also das fand ich erstmal wichtig, aber viel zu unbekannt. Aber jeder, der das im Konzert mal gehört hat, ich kenne niemanden, den das Stück nicht sofort in den Bann gezogen hätte. Und es ist ein Stück, was, wie ich finde, ganz, ganz aktiv die drei großen Krisen anspricht, die wir so in den letzten Jahren in Mitteleuropa leider wieder zu erleben hatten. Ein Kriegszustand, eine Pandemie, die Frage der Empathie einer älteren Generation für die jüngere. Und das tut es aber auf eine sehr poetische, sinnliche und gleichzeitig sehr, sehr direkte Weise.
Jörn Florian Fuchs, der für Fazit in der Hamburger Premiere war. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Reue, Sühne, Schuld, kurz auf den Punkt gebracht, worum geht's in diesem weltlichen Oratorium?
Die Peri, das ist so ein Märchen, ein Fabelwesen und das ist aus dem Paradies herabgefallen auf die Erde und es möchte unbedingt ins Paradies zurück. Und da gibt es drei, könnte man sagen, fast Initiationsriten, Übergangsriten, die bewältigt werden müssen, damit sie ins Paradies wieder gehen kann. Und das ist durchaus, wenn man den Text heute liest, nicht ganz unproblematisch und auch etwas pathetisch. Es gibt zum Beispiel den Tropfen vom Blut eines jungen Mannes, der im Krieg gefallen ist, der wichtig ist, oder ein Mädchen, das stirbt, oder auch ein Greis, der seine Lebensbilanz zieht und darüber sehr traurig ist. Und das Ganze interessiert Kratzer aus zwei Perspektiven. Einmal nimmt er diese Geschichte zwar ernst, aber alles, was irgendwie einen sakralen Kern hat in der Vorlage oder ja, wo wirklich dann ein Engel auch auftaucht, taucht auch hier zum Teil auf, aber ironisch gebrochen. Und andererseits geht es darum, die Frage zu stellen, ja, was heißt das, irgendwo anzukommen, also im Paradies? Das Paradies ist im Grunde genommen, ich nehme das jetzt vorweg, die Pointe schon, die Hamburgische Staatsoper, die Peri, die Sängerin, durchlebt und durchleidet sehr viel. Und am Ende kehrt sie heim in den Chor der Hamburgischen Staatsoper, um am Schluss dann doch zu sagen, ach nee, irgendwie will ich lieber eine Solistin. Karriere machen. Also man merkt, das ist auch ein bisschen selbstreflexiv, durchaus mit dem Augenzwinkern. Es geht auch darum zu thematisieren, dass eben hier in Hamburg diese neue Intendanz beginnt.
Aber hat uns dieser Stoff denn heute irgendwas zu sagen?
Der hat uns etwas zu sagen und das ist zum Teil, finde ich, auch an diesem Abend wirklich gelungen. Es wird gearbeitet eben einerseits mit dieser Märchen, dieser Fabelwelt, andererseits aber auch mit der fast leeren Bühne und Bühnenumbau, also Theater auf dem Theater. Und das ist ein wesentlicher Kniff der Inszenierung. Wir alle sind gemeint. Das Saallicht geht öfters an und wir haben Videos und zwar die Projektion von Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir in Großaufnahme sehen. Die sind zum Teil zufällig, zum Teil sind die aber auch ganz gezielt eingesetzt. Da ist mal jemand, der wegdöst. Das ist sehr unterhaltsam. Es gibt aber auch eine Frau, die als dieses Blutopfer dargestellt wird. Da schreit sie Buh und verlässt wütend den Saal. Und auf der anderen Seite gibt es dann gegen Ende eine eher problematische Szene, nämlich wenn da wird so eine Art zweite Erde aufgebaut, sehr aufwendig mit Kindern, die spielen mit Modelleisenbahn etc. Und plötzlich wird in diese zweite Hülle, in diese zweite Erde, wird plötzlich Gas hineingebracht. Und man sieht dann einen älteren Mann, der also anfängt, immer rührseliger zu werden und dann wirklich zutiefst bewegt ist. Das könnte ein Ingenieur sein, der diese Welt konstruiert hat und der das Ganze dann bereut. Das Bild finde ich nicht so ganz geschmackssicher, ehrlich gesagt. Mhm. Und was die ganze Struktur des Werks betrifft, es ist schon eine sehr, sagen wir mal, durchdachte und genaue Arbeit. Sie ist ein bisschen zu sehr, finde ich, weggehend von den, ja eigentlich, wenn man so will, auch von den zentralen Problemen des Stücks. Also es wird ein bisschen gekniffen, könnte man sagen.
Die Titelpartie singt die Sopranistin Vera Lotte Böker. Sie wurde 22 zur Sängerin des Jahres gekürt. War sie auch heute überzeugend in diesem Ensemble?
Ja, das fand ich total. Die ist vor allen Dingen auch wirklich eine Bühnenerscheinung. Sie spielt das phänomenal. Sie ist zum Teil dann auch wirklich sehr blutig, was die Kleidung betrifft. Da hat sie einiges zu machen. Und sie muss an einer Stelle ins Publikum hinein und muss da auch sozusagen erklettern, die Reihen und dadurch, um diesen Mann eben zu finden, der weint, um den dann letztlich zu trösten. Das ist wieder ein sehr starkes Bild. Und das ist eben einerseits wirklich schon ein Kern dieses Oratoriums und auf der anderen Seite eben auch dieser Punkt, das neue Publikum wird gleichsam getröstet, wird mit offenen Armen aufgenommen. Also das hat wieder etwas sehr Positives. Es ist insgesamt auch sängerisch, muss ich sagen, sehr, sehr gut besetzt. Ich nenne nur noch den Engel, das ist Ivan Borodulin, ein Countertenor. Und meine Schwierigkeit an diesem Abend, die hauptsächliche Schwierigkeit, war eigentlich an der musikalischen Leitung. Also der neue Chef Oma Meyer Welber, der dirigiert das ein bisschen zu sehr, finde ich, so als eine Nummernrevue. Wenn man weiß, was dieses Stück musikhistorisch bedeutet, wenn man Vorläufer wie Anoncourt kennt, der wirklich dieses dazu was zu sagen hat und das Stück neu gedeutet hat und auch die Farbmischung und wirklich einen im Grunde revolutionären Klang da entdeckt hat, das alles hat man nicht. Das ist oft sehr in die Breite gehend, zwar sehr farbenreich, aber sehr in die Breite gehend, wobei die Chöre herausragend waren an diesem Abend und insgesamt ist es eine tolle Ensembleleistung gewesen mit diesen vielen Protagonisten.
Für den neuen Intendanten Tobias Kratzer gibt es in Hamburg ja viel zu tun. Die Auslastung ist mäßig. Der Ballettchef Demis Volpi wurde gefeuert. Ist Kratzer der Richtige, um die Probleme zu lösen und künstlerische Impulse zu setzen?
Er hat mit seinem Team unglaublich viel gearbeitet. Das Programmbuch ist wirklich schwer, da könnte man jemanden mit erschlagen. Da stehen so viele Sachen drin, da gibt es unglaublich viele Werkeinführungen. Es gibt Framing the Repertoire, nennt er das, wo man also Stücke, die zum Teil sehr lange schon laufen in der Staatsoper, nochmal neu einordnet, begleitet mit Symposien. Es wird unglaublich viel Man und sicher auch Woman Power investiert. Wahnsinnig klug gedacht alles. Und das, muss ich sagen, ist etwas, man kann diesem Team nur das allerbeste wirklich wünschen, dass dieses Haus wieder mal floriert. Das ist dringend notwendig. Ob das sein wird, weiß man letztendlich nicht. Ich finde aber vom Programm her, auch wenn man auf die Auswahl schaut der Stücke, da gibt es Schräges und etwa Christoph Marthaler mit einem Projekt. Es gibt eine Neuwirth-Jelinek-Uraufführung. Die Elfriede Jelinek war auch gestern per Video mit einer Grußbotschaft bei dieser sehr schön gemachten Gala gestern, der Eröffnungsgala, auch noch vertreten. Also da ist sehr, sehr viel geboten, sehr viel Kluges und manches Populäres, aber vieles, was auch wirklich klug gedacht ist und ein interessiertes Publikum eigentlich erreichen müsste. Also ich denke, die Startvoraussetzungen sind exzellent. Wie gesagt, mit der heutigen Premiere war ich nicht ganz so zufrieden. Das Publikum auf jeden Fall, das war ein riesiger Jubelorkan heute.
Live aus Hamburg, Jörn Florian Fuchs, nach der heutigen Staatsopernpremiere vom neuen Intendanten Tobias Kratzer. Vielen Dank und schönen Restabend.
Danke.
Samstagnacht in Fazit lässt Klaus Pokatzki nochmal Revue passieren, was den gedruckten Feuilletons dieser Woche wichtig war.
Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, stand im Spiegel, der Herbst ist da, wie Anna Weiß völlig zurecht schrieb. Meteorologisch seit dem 1., kalendarisch ab dem 22. September. Und da wird es nun langsam kalt. Wer an die Schulzeit zurückdenkt, kennt das Gefühl. Nach den Sommerferien war man ein anderer oder wollte es sein. Neue Jeans, neue Ranzen, wenigstens frisch gespitzte Stifte, hieß es in der Tageszeitung Taz. Dieses Neuanfangsgefühl hält sich bis ins Erwachsenenleben, schrieb Giorgia Grimaldi. Nach dem Urlaub ist man entweder jemand Neues oder endlich wieder man selbst. Alles, was im Sommer liegen geblieben ist, wird jetzt mit frischem Elan angegangen. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Probleme uns so im Herbst beschäftigen dürften und mit welchem Elan wir sie angehen können. Die Verletzung des estnischen Luftraums war kein Versehen. Putin zieht die Schlinge langsam enger und Europa bibbert vor Angst, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung zu den neuen Attacken des russischen Machthabers mit Kampfflugzeugen und Drohnen gegen Mitgliedstaaten der NATO. Wladimir Putin war nie ein herausragender Stratege oder General. Als eher mittelmäßiger KGB-Offizier in Ostdeutschland machte er Karriere, beaufsichtigte die Stasi, spionierte, bestach, erpresste, provozierte, schrieb Sergei Majdukov. Der Maßstab hat sich seitdem verändert, nicht aber die Methode. Eine Grenze wird testhalber überschritten. Die Reaktion wird genau beobachtet. Bleibt sie aus oder ist sie zu schwach, wird die nächste Grenze übertreten. Schritt für Schritt, langsam, heimlich nähert sich das Raubtier Europa und wählt sein nächstes Opfer. Und das können wir irgendwann auch in unserem friedlichen, herbstlichen Deutschland sein. Und was passiert, fragte sich der ukrainische Autor und Journalist Sergei Majdukov in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der Kontinent schlägt Alarm. US-Präsident Donald Trump begnügt sich mit der Klage, es könne große Schwierigkeiten geben. Die NATO-Staaten konferieren. Eine Koalition der Willigen debattiert, wer Kiew Sicherheitsgarantien geben könnte. Und die Ukraine kämpft weiter allein, blutend, erschöpft, verwüstet, aber standhaft. Und das ist der Punkt, an dem Putins Taktik bislang scheitert. Die Wahrheit über menschenfressende Raubtiere ist, dass sie meist lahm oder zahnlos sind. Widerstand stoppt sie. Und das erfordert reichlich Elan. Es braucht mehr Aufklärung, ein Bewusstsein dafür, dass Angriffe auf die Demokratie in Deutschland und Europa nun zu unserem Alltag gehören, stand in der Taz. Begrabt also den Sommer in Frieden, verlangte Anastasia Zeynely. Ruft lieber den Herbst des Katastrophenschutzes aus, der kritischen Infrastruktur, der Cybersicherheit. Und was haben wir bei alledem von unserem bisherigen zuverlässigen Verbündeten namens USA zu erwarten? Trump ist auf einem Höhepunkt dessen angelangt, was viele Beobachter Revenge Presidency nennen. Rache als treibendes Motiv dieser Amtszeit, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der ehemalige FBI-Direktor James Comey, der einst Trumps Russland-Beziehungen untersuchte, ist angeklagt, schreibt Frauke Steffens aus New York. Und jetzt wird ebenso gegen Milliardär George Soros und dessen progressive Projekte fördernde Stiftungen ermittelt. Das alles klingt schon sehr nach dem zaristischen System eines Wladimir Putin und lässt uns mehr als frösteln. Als solche sind sie keine politischen Gegner, die man mit konventionellen Mitteln besiegen oder überzeugen müsste, sondern absolute Antagonisten, die es auszuschalten gilt, so Frauke Steffens. Es ist die dadurch schon seit längerem normalisierte, aggressive Markierung der Feinde im Innern, die den Weg zum Autoritarismus ebnen kann. Autoritarismus, klärt uns der Duden auf, ist eine autoritäre Staatsform, die nicht auf einer bestimmten Ideologie basiert. Wir könnten es dann also auch Putinismus oder Trumpismus nennen. Trump arbeitet an seiner Diktatur, stand in der Süddeutschen. Ob der Übergang zum Autoritarismus in den USA gelingt, liegt in unserer Hand, schrieb Timothy Snyder. Das föderalistische System der USA gibt Anlass zur Hoffnung, meinte der hochangesehene amerikanische Historiker aber auch und erinnert etwa daran, dass sich der demokratische Gouverneur von Illinois schlichtweg weigerte, von Trump befehligte Einsätze von Nationalgardisten einfach zu dulden. Diese Weigerung, die Politik der Bundesregierung umzusetzen, wird manchmal als sanfte Sezession bezeichnet. Sie bereitet den Boden für eine Pattsituation zwischen den Regierungen der Bundesstaaten und der Trump-Regierung. Hoffen wir das Beste. Wieso lachen Erwachsene so wenig, lautete die jeden Samstag gestellte Kinderfrage in der Taz, diesmal von Nino, 6 Jahre alt. Dir ist sicher schon mal aufgefallen, dass Erwachsene auch weniger weinen als Kinder, antwortete Antje Lang-Lehndorf. Sie haben gelernt, ihre Gefühle besser zu kontrollieren, jedenfalls meistens. Das gehört zum Erwachsenwerden ein Stück weit dazu. Es hat Vorteile. Manchmal ist es aber auch richtig schade, auch für die Erwachsenen selbst. Denn es kann ja sehr befreiend sein, zu weinen und vor allem zu lachen. Lasst uns doch von den Kindern lernen.
Klaus Pokorzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.